Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion mit Professor Heinz Bartha.
Die rechtlichen Grundlagen Europas werden als Leistungen Roms angesehen. Das ist die weit verbreitete Meinung. Ein vierbändiges Werk von Universitätsprofessor Dr. Heinz Bartha beschäftigt sich mit den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland und beweist, dass vieles, was bisher als römisch galt, aus dem antiken Griechenland stammt. Susanne Bartha hat sich in einer mehrteiligen Sendereihe mit ihrem Vater über diese Arbeit unterhalten. Heute über die historischen Grundlagen des Rechts und die Bedeutung des alten Orients für die europäische Rechtsentwicklung.
Graeca non leguntur, Fragezeichen, heißt das vierbändige Werk, das sich mit den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland beschäftigt. Wie geht die moderne Wissenschaft mit den zahlreichen, nur scheinbar geklärten Fragen zur Bedeutung des griechischen, aber auch des orientalischen Rechts heute um?
In Bezug auf das Recht ist die Antwort relativ einfach. Die moderne Wissenschaft, auch die Rechtswissenschaft, die Rechtsgeschichte, hat diese alten Grundlagen weitgehend vernachlässigt oder vielleicht sogar verdrängt. Vielleicht beginne ich mit den Griechen. Es ist nicht so, wie sich das viele vorstellen, dass die griechische Hochkultur isoliert dasteht, ohne Bezüge zu früher. Die Griechen hatten geradezu einen Komplex vor den Hochkulturen des alten Orients. Das gilt ganz besonders für die griechische Beziehung zu Ägypten. Ägypten ist ja ein Kosmos von Kultur und man kann nur vielen Menschen raten, sich das ein oder andere anzusehen. Es ist unheimlich faszinierend, was dort schon geschaffen wurde. In Bezug auf die andere Seite der Kultur, den mesopotamischen Bereich, möchte ich nur mal kurz erwähnen. Das Gesetz, die Publikation des Gesetzes, die Existenz von Rechtsschulen, die Auslegung von Gesetzen, die erste Auseinandersetzung und Institutionalisierung von Gerichtsbarkeit und Rechtsdurchsetzung, das ist alles orientalisch. Die Römer haben überhaupt nichts mit dem Gesetz wirklich anfangen können. Das war ein Gewohnheitsrecht, das römische Recht. In Europa beginnt die Rechtskultur als Gesetzeskultur im alten Griechenland. Aber das Gesetz als gesellschaftliches Steuerungsmittel stammt aus dem alten Orient und aus Ägypten. Umgehen kann man nur auf eine sehr disziplinär offene Weise mit diesen Herausforderungen. Das heißt, ich kann mich nicht, wie schon in der ersten Sendung etwas angedeutet, nicht nur auf Rechtsquellen beschränken. Ich muss versuchen, durch den Einsatz etwa von alter Geschichte, Altorientalistik, Archäologie, aber auch Anthropologie und Ethnologie, diesen Fragen nachzugehen. Und natürlich spielt auch die Religionswissenschaft hier herein, denn wenn ich das etwas allegorisch ausdrücken darf, Recht und Religion sind Geschwister der Frühzeit. Man darf sich ja die Beziehung nicht so vorstellen, wenn ich das ganz kurz noch einfügen darf, dass das von Anfang an getrennte Bereiche waren. Ursprünglich, als es noch kein gesetztes, sogenanntes positiviertes Recht gegeben hat, existierte das sogenannte nomologische Wissen. Der Begriff stammt von Max Weber und meint Folgendes: Recht, Religion, Gewohnheit, Moral, das war ein Amalgam, das die Gesellschaften geleitet hat. Die waren nicht voneinander getrennt. Es gab zwar Bereiche und Fragen, die mehr in den einen Bereich aus heutiger Sicht angesiedelt erscheinen, aber getrennt war das Ganze nicht. Es war ein einheitliches gesellschaftliches Steuerungswissen, das hier existiert hat. Und erst im Laufe der Zeit haben sich diese für uns so selbstverständlich getrennten Bereiche erst auseinandergelebt, differenziert. Wenngleich man auch dazu aus heutiger Sicht sagen muss, wenn man etwas näher hinsieht, auch in der Gegenwart greifen viele rechtliche Fragen natürlich auch aus dem Rechtsbereich in den Bereich der Religion oder Philosophie hinein.
Auch ich habe Rechtswissenschaften studiert. Die Rechtsgeschichte, der Ursprung des Rechts begann damals, wie auch zum Großteil heute noch, mit dem römischen Recht. Wieso tut sich die Wissenschaft so schwer, hier wirklich tiefer zu gehen, beziehungsweise auch anzuerkennen, was wirklich vorher war?
Naja, das hat also vornehmlich auch universitäre, curriculare Gründe. Das heißt also, die Stellen an der Universität waren umkämpft. Wer bekommt die Institute? Wer richtet die Rechtsgeschichte aus? Und da haben sich die Römisch-Rechtler hervorgetan. Und man muss also für Österreich sagen, was viele ja nicht wissen, dass die Einführung des römischen Rechts in die juristische Ausbildung nach der 48er Revolution im 19. Jahrhundert entstanden ist und als Bestrafung für die bösen Studenten dienen sollte, die es 1848 gewagt haben, auf die Barrikaden zu gehen, gegen das Kaiserreich. Also das römische Recht war eine Bestrafungsaktion. Und die Stellen an der Universität sind bis heute fast reserviert für das römische Recht. Was anderes hat nicht Platz gehabt. Und aus diesem Grund sind die Bezüge zu Griechenland, zum alten Orient in seiner Ausformung Mesopotamien und Ägypten einfach vom Tisch gewischt worden. Man hat es nicht ernst genommen, wobei hier schon manches nachzuholen ist, weil diese Anfänge auch sehr interessant sind und für das Verständnis wichtig.
Die Etikettierung Griechenland ist gleich Philosophie, Dichtung, Kunst und Rhetorik. Rom ist gleich Staat und Recht. Ist das also ein Klischee und wieso hat sich das auch so tief eingeprägt?
Das ist sogar ein enormes Klischee und zwar in doppelter Weise. Auch, man kann auch nicht sagen, dass das alles, was du aufgezählt hast, rein griechisch ist. Die Anfänge der Dichtung, die Anfänge der Architektur, die Anfänge der Geschichtsschreibung und vieler anderer Dinge kommen aus dem alten Orient. Man darf nicht vergessen, dass auch die Schrift beispielsweise, das Alphabet, aus dem alten Orient kommt. Und rechtlich ist es ähnlich, worauf ich ja schon das ein oder andere Mal hingewiesen habe. Es gibt da ein sehr interessantes Buch, das ich wirklich empfehlen könnte, auch für Interessierte. Das Buch stammt von Walter Burkert und heißt Die Griechen und der Orient. Das Buch ist 2003 erschienen und zeigt, wie vieles die Griechen aus dem Orient übernommen haben. In Bezug auf die genannten Bereiche Philosophie, Alphabet, Schriftkultur, Weisheitsliteratur, aber auch Musik, Orpheus. Diese Wurzeln reichen nach Ägypten beispielsweise, genauso gut wie die Medizin. Die griechische Medizin im Altertum war sehr wichtig, aber ausgebildet wurden die griechischen Ärzte der damaligen Zeit, die sehr wissenschaftlich orientiert waren. Das war nicht nur Hippokrates allein, etwa in Ägypten. Ägypten stand gewissermaßen als medizinische Macht da, die schon sehr entwickelt war. Die Griechen haben da sehr vieles profitiert. Und auf der anderen Seite stimmt es natürlich genauso wenig, dass alles Wichtige Rechtliche aus Rom stammt. Ich möchte mich vielleicht auf ein Beispiel vorerst beschränken. Die entscheidende Weichenstellung für die Entwicklung der Verschuldenshaftung, der modernen Verschuldenshaftung, die Unterscheidung zwischen Vorsatz und Nichtvorsatz, also was später zur Fahrlässigkeit wurde, stammt aus dem alten Griechenland. Drakon hat in seiner Gesetzgebung, die überwiegend mit dem Jahr 621 angesetzt wird, diese Unterscheidung erstmals vorgenommen. Vorsätzliche Tötung, nicht vorsätzliche Tötung. Die Griechen haben das genannt Phonos. Hekousios, also Mord, und nicht vorsätzliche Tötung, Totschlag, Phonos, Akousios. Das ist eindeutig nachgewiesen, aber wenn man etwa das aktuellste römisch-rechtliche Lehrbuch hernimmt, der Kaser, der in 19. Auflage mittlerweile erschienen ist, die nehmen mit keinem Wort auf diese Tatsache Bezug. Das wird alles römisch-rechtlich dargestellt und es wird einfach unter den Teppich gekehrt, dass dieser wichtige Entwicklungsschritt nicht römisch ist und auch die weiteren Entwicklungsschritte in dieser Richtung, die mindestens so wichtige Unterscheidung Fahrlässigkeit und das Erkennen von Zufall und höherer Gewalt, die liegen bereits in Griechenland. Zum Teil sind Zufall und höhere Gewalt auch schon im alten Orient nachgewiesen, etwa im Codex Hammurabi.
Um ein solches Werk, um solche Bücher auch zu schreiben, braucht es sicher ein sehr interdisziplinäres Vorgehen. Welche Erkenntnisse aus anderen Disziplinen sind hier eingegangen? Was hast du, musstest du auch alles berücksichtigen und auch hier dir aneignen, vielleicht auch zum Teil und auch recherchieren?
Das ist richtig. Also das war insofern schwieriger und ich musste da sehr wichtige Aufbauarbeit leisten, weil die Rechtsgeschichte hat es im 20. Jahrhundert versäumt, die modernen Disziplinen, die im 20. Jahrhundert entstanden sind, einzusetzen, in den Methodenkanon einzubeziehen. Das betrifft insbesondere die Rechtssoziologie und die Rechtstatsachenforschung. Das betrifft also die historische Rechtsvergleichung. Das betrifft aber auch etwa die intensive Rechtsphilosophie jetzt über die Beziehung Rom-Griechenland hinaus und die Rechtsanthropologie und Rechtsethnologie. Und man muss da bis zur vergleichenden Verhaltensforschung gehen. Vielleicht ein Beispiel, dass das nicht übertrieben erscheint. Man kann heute wissenschaftlich seriös nicht mehr grundlegende Fragen, die die menschliche Aggression betreffen, die das Inzestverbot betreffen, die etwa die frühen Heiratsregeln betreffen, beantworten ohne diese Disziplinen. Also Rechtsanthropologie, Ethnologie, vergleichende Verhaltensforschung lehren uns, dass etwa das Inzestverbot schon bei den höheren Primaten geachtet wird. Ja, also bereits gewisse höher entwickelte Menschenaffen respektieren die enge verwandtschaftliche Beziehung und tabuisieren geradezu den geschlechtlichen Kontakt innerhalb dieser engsten Bereiche. Der Bereich, der am wichtigsten ist für die Rechtsentwicklung, ist das Familienrecht. Das Familienrecht ist der Normgenerator schlechthin in dem der gesamte normative Bereich entwickelt wurde. Diese frühen Heiratsregeln, diese Regeln, dass man mehr oder weniger über den eigenen erweiterten Verwandtschaftsbereich hinaus heiraten muss, man nennt das Exogamie, exogame Regeln, die haben sich herausentwickelt. Da hat sich dann das Vertragswesen, das Austauschwesen entwickelt und das war die zentrale Frage, denn die menschliche Fortpflanzung ist natürlich überhaupt Voraussetzung für das Weiterbestehen eines Stammes, einer menschlichen Gruppe. Diese Regeln mussten außer Streit gestellt werden und diese Regeln sind meines Erachtens sogar älter als die Religion.
Wie muss man sich das zeitlich vorstellen? Also von welchen Zeiten sprichst du hier, zeitlichen Räumen?
Diese Fragen, die liegen natürlich in vorhistorischer Zeit schon. Die betreffen nicht nur die Zeit der Römer oder der Griechen oder der Ägypter oder etwa des mesopotamischen Bereichs, die liegen schon in der jüngeren Steinzeit, in der Altsteinzeit. Also die reichen zum Teil sehr, sehr weit zurück, bis in die Jäger- und Nomadenkultur, die ja zig Jahrtausende zurückreicht.
Das heißt, die Juristen wehren sich im Besonderen gegen genaue, auch präzise historische Kenntnisse. Wieso ist das bei den Juristen doch so verengt?
Das ist ein Fluch, der auf dem römischen Recht lastet. Es ist eine der großen Hypertrophien, die Justinian an den Beginn seiner justinianischen Gesetzgebung gestellt hat, dass die Juristen niemand anderen brauchen als sich selber. Sie sind die wahren Priester des Rechts. Man nennt es mit einem, ich liebe an und für sich Anglizismen nicht, aber das ist ein ganz guter englischer Terminus, Legal Isolation, also gesetzliche juristische Isolierung. Man braucht keine anderen Disziplinen, man ist sich selbst genug. Aber das ist natürlich in heutiger Zeit völlig überholt. Aber viele Rechtshistoriker haben das bis heute nicht verstanden. Und es ist sehr wichtig, diese Disziplinen einzubeziehen, die ich genannt habe. Darüber hinaus ist noch eines zu beachten. Man kann auch nicht nur rechtlich innerhalb eines bestimmten Bereiches, etwa des Privatrechts, tätig sein. Und da ist ein wichtiger Denkfehler begangen worden. Die Römer haben sich eigentlich nur in einem juristischen Teilbereich hervorgetan, nämlich im Privatrecht. Sie haben kein Verfassungsrecht, kein ernsthaftes entwickelt. Das Verwaltungsrecht ist griechisch, das Strafrecht ist griechisch vorprogrammiert, das Verfahrensrecht ist griechisch vorprogrammiert, das Völkerrecht reicht weit in den alten Orient zurück, also zu den Hethitern, zu den Ägyptern, bis zu den Sumerern zurück. Und viele andere Bereiche sind auch weit vor der römischen Zeit entwickelt worden. Also, um es formelhaft auszudrücken, ich muss interdisziplinär arbeiten, aber auch intradisziplinär. Das heißt, ich muss innerhalb der Disziplin der Rechtswissenschaft das Privatrecht, das Strafrecht, das Verfahrensrecht, das Völkerrecht, das Verfassungsrecht und das Verwaltungsrecht berücksichtigen. Ich kann nicht sagen, die Wissenschaft ist in Rom entstanden, weil das Privatrecht hochentwickelt war und alles andere haben sie aus Griechenland übernommen. Und nicht einmal für das Privatrecht stimmt das. Denn die Griechen hatten Rechtsinstitute, und zwar sehr wichtige Rechtsinstitute, die die Römer nicht geschafft haben, wie die direkte Stellvertretung, die Zession, also die Forderungsabtretung und anderes mehr. Das gab es auch schon im Orient.
Ich zitiere aus der Einführung: Lebendige Anteilnahme am gesellschaftlichen Leben der Gegenwart wird durch die Kenntnis historischer Zusammenhänge gefördert. Also vielleicht auch nicht nur für die Rechtswissenschaftler, doch ein sehr aktuelles Thema.
Ich glaube schon. Ich meine, das Rechtsdenken lehrt eines. Die rechtlichen Fragen sind letztlich Fragen der Beziehung der Gemeinschaft zum Einzelnen, der Einzelnen untereinander und der Beziehungen der Einzelnen zur Gemeinschaft. Und diese Verdeutlichungen sind historisch sehr schön nachzuvollziehen. Man sieht diese klaren Grundstrukturen der rechtlichen Ausrichtung geschichtlich oft viel klarer als heute, wo ja alles zum Teil sehr verwaschen ist und man kaum mehr diese klaren, einfachen Grundlagen erkennt. Und ich fürchte, dass auch viele Leute, die heute in der Rechtsetzung tätig sind, sich nicht mehr ganz im Klaren sind, was sie eigentlich machen. Und ich glaube, historische Bezüge können nicht nur interessant, sondern auch sehr lehrreich sein für diejenigen, die Recht setzen und Recht anwenden.
Das heißt, es geht dabei auch um gegenwärtige und zukünftige Orientierung?
Ich glaube schon. Also am schönsten hat also diese Zusammenhänge Sigmund Freud einmal für seine Psychoanalyse ausgedrückt. Freud hat also, und das gilt natürlich für das Rechtsdenken genauso wie für viele andere Disziplinen auch, Freud hat gemeint, nur wer die Vergangenheit kennt, versteht die Gegenwart. Und nur wer Vergangenheit und Gegenwart versteht, besitzt die Gabe, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf Erfolg die Zukunft zu deuten und die Richtung der Entwicklung richtig einzuschätzen.
Das war Universitätsprofessor Dr. Heinz Bartha. Er lehrt in Innsbruck Zivilrecht. Der erste Band des mehrteiligen Werks Graecan on Leguntur zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland umfasst 680 Seiten und ist im Harasowitz Verlag erschienen. In der nächsten Sendung unterhält sich Susanne Bartha mit ihrem Vater über die historisch gewachsene Beziehung von Recht und Religion und ihre Bedeutung heute.